नमस्ते अनाला। Ich freue mich wieder einmal hier zu sein und Satsang zu geben.
Deepak, da ist schon eine Frage oder möchtest du erst was Eigenes sagen?
Gerne.
Okay. Heide Nira schreibt: Hallo Deepak, Ramesh sagt, da ist kein Du, das Freiheit vom Ego sucht, weil du das Ego bist, vom Anfang bis zum Ende. Was genau meint er? Er meint die Person, oder?
Er meint die Person als Ego, ja. Ramesh meint hier, das Ego ist Identifikation von der Quelle mit einem Körper-Geist-Organismus, Ego. Und diese Person wird so lange leben, solange sie laut Gottes Plan, Vorherbestimmung zu leben hat. Und niemand hat die Kontrolle über, was die Person erleben wird. Diese Person hat auch keine Kontrolle über sich selbst. Das meine ich damit. Und das Ego ist da, ja. Es muss ein Ego da sein, um diese Sache geschehen zu lassen, was wir Leben nennen. Aber was Ramesh meint mit du, ist das Ich-Gefühl in dieser Person. Also im Ego gibt es das Ich-Gefühl, was sagt, ich mache, ich handle, ich denke, ich entscheide. Und das ist Illusion. Und das meint er, das hat noch nie existiert, sondern nur die Identifikation Gott mit dem Körper, was man dann Ego nennt, also individuell. Das Unbegrenzte hat sich begrenzt als Individuum. Das nennt man Ego hier. Und das wird so lange da sein, dieses Ego oder die Person, solange Gott das möchte. Solange das vorherbestimmt ist. Da kann das Ego, also das Ich-Gefühl im Ego, kann machen, was es will. Es wird niemals die Kraft haben, irgendwas zu ändern.
Und Sunny fragt, gibt es eigentlich einen kollektiven Traum oder ist dieser das Ergebnis des eigenen Traumes?
Kollektive Traum heißt das ganze Weltgeschehen, richtig?
Ich würde es so interpretieren, ja.
Jeder erfährt seinen eigenen Traum. Bewusstsein schafft sich seinen eigenen Traum mit eigenen Figuren, Umständen, Sachen, Ereignissen. Und diesen Traum nennen wir Lebensfilm und jeder sieht seinen eigenen Lebensfilm. Kollektiven Traum kann man sagen, ja, da also beides stimmt. Wir erleben unseren eigenen Traum, aber in einer Sichtweise betrachtet von oben, also von nicht der Ego begrenzten Sichtweise, erfahren wir alle einen kollektiven Traum. Ja, das kann man so sagen. Ich beobachte oder nehme wahr in einer Menschenmenge, dass viele Menschen um mich herum sind. Ich kann aber auch sagen, ich nehme gerade wahr, dass ich in der Menschenmenge drin bin. Das ist beides das Gleiche, also ob ich alleine dastehe und wahrnehme oder die ganze Menschenmenge in mir wahrnehme als Bewusstsein, ist das Gleiche. Also ob ich mich als Person wahrnehme in dieser Menschenmenge oder die Menschenmenge gerade wahrnehme als Bewusstsein in dieser Person, ist das Gleiche. Und jeder hat einen individualisierten Traum. Niemand hat den gleichen Traum. Also, wo alles exakt gleich ist. Und das macht das Ganze zum Spiel. Obwohl der Traum der gleiche ist, wird er in verschiedenen Varianten, Ausführungen für jeden anders abgespielt. Die Basis ist aber die gleiche. Wir schauen auf die Leinwand. Was der Inhalt ist, ist egal. Die Leinwand ist das Wichtige.
Heide, die vorher die Frage zu Ramesh, geschrieben hatte, schreibt weiter: Also die Überzeugung, der Täter seiner Taten zu sein, schafft das Leid. Ramesh sagt, tue zu jeder Zeit, was du für richtig hältst, sagt aber auch, dass alles vom Leben bestimmt wird. Das ist verwirrend.
Ja, und das wirst du niemals lösen können, das Rätsel. Das ist das, was Ramesh immer sagte, dass das nicht nur er, in der Spiritualität ist das der große Widerspruch. Wenn ich sage, ich habe einen freien Willen, aber ich habe nie das bekommen, was ich wollte, das heißt, alles ist ja schon festgelegt. Auch dieser freie Wille, dass der da ist. Aber der ist nutzlos, weil ich alles, was ich in meinem Leben wollte, nicht immer so bekommen habe. Mehrere Male habe ich das nicht bekommen, was ich wollte. Wenige Male habe ich das bekommen, was ich wollte. Und das ist dieser Widerspruch. Ja. Ich kann das bisschen durch ihn. Er sagte auch so, für Leute, die das sehr verwirrend finden. Erstmal ist die Verwirrung da. Um diese ein bisschen zu lösen, hat er gesagt, kann ich dir das so sagen, Du musst ja einen freien Willen haben, um in dieser Welt agieren zu können. Weil wenn der eine Gott dir keinen freien Willen gegeben hätte, dann wäre das ein nutzloses Spiel. Das Spiel würde gar nicht stattfinden. Weil ein Spiel ist nicht eins gegen eins, sondern da muss schon das eine mit etwas spielen. Es kann nicht mit sich selbst spielen, muss also was Zweites in die Welt, also kreieren, schöpfen, um dieses Spiel spielen zu lassen. Und hier meine ich damit Gottes Wille und freier Wille. Das sind zwei Sachen. Und diese sind genau hier gerade präsent. Und freie Wille wurde dir gegeben, um eine Handlung auszuüben. Sonst wäre das ja sinnlos. Das wäre ja Quatsch, wenn alles vorherbestimmt ist, was es ist. Aber um das Spiel geschehen zu lassen, wird diese Hypnose, also der freie Wille ist eine Hypnose, das, was ich immer sage, das Ich-Gefühl, etwas zu tun zu können, dieses Gefühl zu haben, entscheiden zu können, zu denken, zu machen. Und wenn wir aber analysieren, wenn wir feststellen, da gibt es keinen, der einen freien Willen hat. Es gibt nur diesen einen Willen und das ist Gottes Wille. Und wer das erkannt hat, der hat das Spiel erkannt. Und das ist das zu erkennen hier. Aber der Widerspruch wird immer da sein. Auch ein selbstrealisierter Mann wird immer noch die Illusion sehen. Die Illusion wird nicht verschwinden. Die Illusion ist immer noch da. Und das meint Ramesh damit, dass auch ein Mann, der das verstanden hat, ein Mensch, dass alles, was passiert, Gottes Wille ist. Alles, was ich dachte, dass ich das gemacht habe, ist gar nicht, dass ich das gemacht habe, sondern durch mich ist es alles passiert. Dann verschwindet das Leid. Das Leid ist ja dieses Ich mache. Täterschaft, aber die Illusion ist immer noch da. Die Fata Morgana ist immer noch da. Nur du weißt, dass das eine Illusion ist. Du gehst also nicht mehr zur Illusion und haftest dich da an. Das ist der Unterschied. Und das wird der Verstand nie verstehen können. Also was du gerade beschrieben hast. Dass auf einer Seite sagt er, alles ist vorherbestimmt, auf der anderen Seite, wir können so tun und nicht nur so tun, wir haben das ja, den freien Willen. Aber wenn wir einen freien Willen haben, warum ist dann alles vorherbestimmt? Ja, und dieser Widerspruch, den kann niemand beantworten. Der ist da. Ich habe das jetzt versucht zu erklären, weil Dualität da ist. Gottes Wille und freier Wille sind zwei Sachen und das ist Dualität. Und muss da sein. Hier. Hier auf dieser Welt muss das da sein. Aber wenn du sagst, oh, also da, wo Gott in Nirvana oder im Absolutem, im Ruhezustand, im stillen Sein, da, wo die Quelle ist, da gibt es keinen freien Willen. Da gibt es den einen Willen und nur den Willen. Und den gibt es hier auch. In Wirklichkeit geschieht nur alles nach seinem Wille. Und was wir denken, dass das mein Wille ist, ist nur ein aufgesetztes Gefühl, was ich sage, Ich-Gefühl, freie Wille, was wir beobachten können. Und das ist die Krux. Und diese Krux muss man erkennen und ist dann erleuchtet. Ganz einfach. Dass es keinen freien Willen gibt und dass alles vorherbestimmt ist. Wer das erkannt hat und fühlt, der hat Erleuchtung erlangt. So einfach ist das. Und das ist ja diese Illusion, wovon ich jetzt gerade hier rede. Diese Sache, das ist diese Illusion, dieses Gefühl, ich kann entscheiden, ich kann was machen, ich kann denken, ich denke. Aber wenn wir analysieren, dann werden wir herausfinden, das stimmt gar nicht. Da gibt es niemanden, der da was entscheiden kann. Alle Entscheidungen sind schon gefallen. Alles passiert spontan. Da gibt es niemanden, der sagt, ich werde mich an diesem Datum für diese Sache entscheiden. Wer sagt das von euch? Oder ich weiß, dass ich an diesem Datum mit dieser Person so und so reden werde und dann werde ich mich so entscheiden. Wer sagt das? Das gibt es nicht. Und das ist genau das, wovon sich das Ego überzeugen lassen muss. Und solange da ein Täter ist, also das Ich-Gefühl, Ego, da ist, solange kann das nicht fruchten. Das Ego muss von sich selbst überzeugt sein und sagen, das stimmt, ich habe keine Macht über alle Sachen. Und dann fragt sich das Ego, wer ist dann der Macher? Wer macht das denn dann alles?
Heide schreibt noch dazu, der freie Wille ist doch auch bedingt durch Prägung in der Kindheit und genetisch. Meinst du das?
Der ist nicht nur genetisch und konditioniert von der Kindheit, der ist da. Ab dem Moment, wenn ein neues Wesen, Lebewesen geboren wird, ist der freie Wille schon da. Weil jeder Mensch hat das Geburtsrecht von Gott bekommen, den freien Willen zu nutzen. Jeder Mensch ist frei. Jetzt machen wir hier, können wir ein praktisches Beispiel machen. Jeder Mensch ist frei, jetzt gerade zu entscheiden, was ich machen möchte, ob ich denen noch zuhören möchte, ob ich das ausmachen möchte. Das haben wir. Diese Entscheidung können wir entscheiden, oder nicht? Wir können uns in jeder Situation für etwas entscheiden. Also mit anderen Worten, wir können in jeder Situation frei entscheiden, was will ich. Aber, jetzt das Aber, was danach aus unserer Entscheidung passiert, war niemals in unserer Hand. So, und jetzt freie Wille, weil sonst würden wir gar nicht hier das machen können, was wir hier gerade machen. Es muss das anders geben. Es muss das Gegensätzliche geben. Wenn es Gottes Wille gibt, muss es den freien Willen auch geben. Wenn es Tag gibt, muss es Nacht geben. Wenn es Frieden gibt, muss es Krieg geben. Das ist Dualität. Und das ist, weil das eine, wenn sich das aktiviert, drückt sich das in Dualität aus. Das eine unmanifestierte Sein, potenzielle Energie, wenn sich das ausdrückt, drückt es sich so aus, wie wir das hier gerade erfahren, in dieser Verschiedenheit, in der Dualität. Und deswegen der freie Wille. Und der ist schon ab Geburt da implodiert. Das ist das ganze Spiel, das zu erkennen. Es gibt keinen freien Willen. Er ist da, aber er ist Illusion. Das meine ich damit. Der freie Wille ist da, aber er ist Illusion. Und warum ist er Illusion? Weil ich alles, was ich gedacht habe, dass ich das gemacht habe, darüber keine Kontrolle hatte. Das ist genau, was Krishna zu Arjun gesagt hat, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil Arjun geht ja davon aus, er will seine Verwandten nicht töten, seine Gurus nicht töten und denkt, dass er die Macht hat darüber, dass er das auch nicht machen wird. Jetzt kommt Krishna ins Spiel als sein weiser Lehrer. Und jetzt sagt Krishna aber, du Arjun, hör zu, ich habe aber die Leute schon getötet, wovon du Angst hast, dass du die nicht töten wirst. Ich habe sie ja schon bereits getötet. Was sagt uns das? Alles ist vorherbestimmt durch Gott. Er sagt, ich habe das ja schon alles hier gemacht. Was du denkst, dass du das nicht machst, ich bin der Einzige, der hier gerade als Bösewicht spielt und ich bin der Einzige, der als Arjun auch spielt. Ich bin das, der in dieser ganzen Sache hier spielt. Weil du das nicht weißt, denkst du so und hast Angst. Aber wenn du dich nur konzentrierst, dass alle Menschen, alle Sachen aus mir kommen und nur ich die Essenz bin, die das überhaupt geschehen lässt, dann wirst du keine Angst mehr haben. So also, halte in deinem Verstand nur mich vor, also Gott vor, und denk, dass du auch nur eine Puppe bist, die von Gott gesteuert wird, für gewisse Zwecke, für gewisse Dienste. Und halte einmal vor, dass ich bin das, was alles hier so scheint, dass die da was machen, du da was machst. Das ist Illusion. Und das hat er zu Arjun gesagt. Ich bin das Substratum. Und ich spiele in jeder einzelnen Figur und ich bin derjenige, der ermordet und ich bin derjenige, der ermordet wird. Mit anderen Worten, Gott ist der Macher und Gott ist der Erfahrene.
Christopher schreibt, Hi Deepak, kannst du etwas dazu sagen, was mit Christusbewusstsein gemeint ist?
Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, die Wahrheit auszudrücken. Christusbewusstsein ist das, was Christus gelehrt hat oder was Christus vermittelt hat. Das ist Christusbewusstsein. Krishna-Bewusstsein ist das, was Krishna gelehrt hat und Krishna vermittelt hat. Buddha-Bewusstsein ist das, was Buddha. Und so können wir immer weiter. Für mich macht es keinen Unterschied. Das ist einfach nur das eine, was sich in dieser Verschiedenheit ausdrückt. Bewusstsein ist Bewusstsein. Jesus war ein ganz großer selbstrealisierter, weiser, erleuchteter Mann. Ein Yogi, würde ich sagen. Ja, und sein Bewusstsein war das gleiche wie im Krishna das Bewusstsein oder in Buddha. Jetzt hatte er aber Botschaften zu vermitteln, auf seine Art, von Gott. Und Krishna auf seine Art. Also ich mache da keinen Unterschied zwischen Christus und Krishna und Buddha. Da gibt's ein lustiges Foto, da hat mir eine mal geschickt über Telegram, da war oben auf der Wolke saß Krishna und links neben Jesus und unten die Erde war so, man kann sich vorstellen, wie nicht mehr im Frieden, also Krieg und Böses und Schlechtes regiert die Welt. Und dann hat Krishna zu ihm gesagt, so, wer soll ihn das jetzt nochmal beibringen? Gehst du? Und das ist, guck mal, der Witz. Das heißt, wir sind, da gibt's keine Unterschiede zwischen Jesus und so. Die vermitteln ja die eine Wahrheit, nur auf verschiedenen Weisen, in verschiedenen Formen. Nichts hält dich auf, oh Mensch, dich frei zu entscheiden. Aber du hast vergessen, dass nur Gott die einzige Wahrheit ist. Krishna sagt zu Arjun, denk ganze Zeit über Gott, in allen Sachen, in die du verwickelt bist. Jetzt gleich, wenn du dann deinen Pfeil nimmst und auf deine Guru schießt, denk, dass ich das bin. Und du wirst keine Möglichkeit haben, Ego, Stolz, Trauer, Hass, Schuld oder diese ganzen Sachen zu empfinden. Du wirst nur Göttlichkeit empfinden. Wenn du aber das eine in allem siehst, dann. Und wie machst du das? Er sagte, denk ab sofort, dass ich die Essenz bin von allen Sein. Ich bin der Schöpfer und ich bin auch der Zerstörer. Also denk nicht, dass du gerade deine Gurus tötest, sondern denk, du bist ein Instrument, durch den Gott seine Dienste macht. Wenn du so denkst und immer deine Aufmerksamkeit darauf hältst, dann wirst du auch nach dem Tod, so sagt es Krishna, zu mir kommen, in Gottes Reich. Damit es jetzt ein bisschen verständlicher ist, er sagt, Krishna, als Person sagt er das, aber er sagt, du siehst mich gerade als Krishna-Person an, ich bin aber nicht Krishna-Person. In Wirklichkeit bin ich der eine Gott, der runtergekommen ist hier auf diese Welt, um gewisse Sachen zu retten. Nicht zu richten, das wäre ja dann wieder, wie Jesus sagte. Ich komme runter, damit ich das Gleichgewicht wieder, wo kein Gleichgewicht ist, wieder ins Gleichgewicht versuche zu bringen. Das macht Gott selbst, wenn er sich reinkarniert in einem Kostüm Mensch. Das Gleichgewicht wiederherstellen. Dharma bedeutet das in Sanskrit. Herzustellen. Moral, die Moral, was viele Leute vergessen haben, das herzustellen wieder. Liebe, Frieden, also Göttlichkeit, das wieder im Vordergrund zu holen.
Christopher fragt, welche Rolle spielt für dich das Herz?
Wenn du mit Herz nicht das physische Herz meinst, dann ist das für mich das spirituelle Herz, was im Zentrum des Bewusstseins gleichgesinnt ist, und das bin ich. Das Herz, das bin ich.
Deepak.
Ja.
Und da fällt mir so ein, dass Ramana soll gesagt haben, dass das spirituelle Herz im Körper verortet ist, auf der rechten Seite irgendwie. Warum hat er das dann gesagt?
Weil das sein Konzept ist. Es ist sein Konzept über dieses spirituelle Herz. Und mein Konzept ist, das spirituelle Herz ist das, was wir ja wirklich sind. Vielleicht meint er das auch damit, weiß ich nicht genau, aber er hat das dann, wie du sagst, geortet.
Ja, ich habe den Eindruck, dass er das vielleicht gesagt hat, weil es auch ein Zugang sein kann.
Ja, klar. Man sagt ja, die Vishuddhi Agna Anatta. Anatta, das ist das Herzchakra. Und vielleicht hat das damit einen Link, ne? Kann ja sein.
Kann sein.
Ja.
Ja, danke. Also jetzt doch noch mal. Also wenn man jetzt weiß, was wirklich das Herz ist, dann braucht man sich nicht mehr auf eine Stelle im Körper fokussieren, um das wahrzunehmen.
Genau, richtig. Weil du willst ja von der Stelle weg ins Unbegrenzte. Und das ist das genau. Du willst ja jetzt omnipräsent. Du willst ja das eine spüren in dir. Und das eine ist nicht located, also geortet, dass es nur da ist, aber da nicht. Das ist dann nur Verstand, der dann sagt, hier ist das so und das andere suche ich noch. Das ist wie eine Seifenblase. Wenn du eine Seifenblase, wenn die platzt, dann kannst du nicht mehr sagen, die Luft in der Seifenblase ist zur Luft, zu der Luft geworden. Luft ist Luft. So. Und Seifenblase war einfach nur Maya, der Schleier, dass ich etwas Individuelles bin, geortet bin. Hier, das bin ich. Alles, was außen ist, weiß ich nicht, suche ich noch. Aber wenn die platzt, Maya, also der Schleier platzt, dann wirst du zu allem. Ja. Aber für die Leute, die Ramana helfen soll mit dieser, mit dem Konzept, ja, die wird's dann helfen, ne?
War nur eine Vermutung von mir jetzt, also.
Ja.
Ich weiß, es ist ein bisschen provokativ, aber wie erklärst du einem Attentäter, dass er nicht in Gottes Namen töten darf, aber Arjuna darf das?
Nochmal, du sagst, als Attentäter
Wie
darf er
erklärst
das?
du einem Attentäter, dass er nicht in Gottes Namen töten darf, aber Arjuna darf das? Ich musste, als du das vorhin erklärt hast, spontan an Attentäter denken, die rumlaufen und schreien, ja, im Gottes Namen. Und so weiter und dann töten.
Ja, das ist Corinna. Hierzu musst du erstmal das verstehen, dass der Attentäter ein Körper-Geist-Organismus ist, in den auch das eine agiert. Aber Dazu solltest du verstehen, was meine ich mit Gott? Ich meine die Quelle. Ich meine nicht da oben einen, der da sitzt und dann gibt es einen Teufel noch unter ihm. Diesen Gott meine ich. Ich meine den unpersönlichen Gott, der alles erschaffen hat und der auch Attentäter erschaffen hat für seine Zwecke. Wenn du dieses Konzept verstehen kannst und akzeptieren kannst, dann ein Schritt weiter. Der Attentäter, der diese Tat macht, scheinbar, macht sie ja gar nicht. Weil in seinem Körper, Geistorganismus hat Gott ihn so programmiert, dass er ein Psychopath sein wird und psychopathische Handlungen, also attentäterische, brutale Handlungen, passieren werden. Warum? Weil Dualität. Ein Jesus war auf der Erde und ein Hitler. Dualität. Und ich stimme dir zu mit Leute, ich habe selber solche Leute auf YouTube gesehen, im Gerichtssaal, Serienmörder, die gesagt haben, Gottes Wille war das und ich habe das also vollrichtet. Und die haben gesagt, die meisten Richter, das kann nicht sein und so. Diese Leute verstehen das nicht, Corinna, dass es ist brutal. Natürlich, ich sage nicht, dass es einfach ist zu akzeptieren, aber wenn du das verstehst, dass auch der Attentäter gespielt ist und wird, dann verschwindet das langsam. Und wenn er dann sagt, in Gottes Namen habe ich das gemacht, dann ist das nicht, dass die Person das sagt, sondern Gott selbst in der Person sagt ja schon die Wahrheit. Ich bin das und ich töte ihn, weil er so vorherbestimmt ist. Wer weiß, was, ne? Wer weiß schon, was der, verstehst du? Das wissen wir.
Also er als scheinbare Person ist aber tatsächlich total davon überzeugt, womöglich, ne, dass das eben in Gottes Namen oder in Gottes Wille ist.
Genau, nicht nur scheinbar. Ich habe Leute in die Augen geschaut und da habe ich gesehen, der ist nicht nur scheinbar, der ist wirklich davon überzeugt. Und das ist ja auch so, wenn du mich fragst, Corinna, es ist auch so.
Ja, und das kann man deswegen vielleicht auch falsch verstehen oder viele verstehen es in so eine krassen Form von Religion eben falsch dann, ne?
Ja, die können das falsch verstehen. Guck mal, der Islam hat das Allahu Akbar, Gottes Wille geschehe oder Gott ist groß. Ja, und dann mit 9-11. Die haben das falsch da interpretiert und dann haben die gesagt, dass so Leute, die dann so aussehen mit Bart und so Mütze und die dann Allahu Akbar schreien, Allahu Akbar, dass man Angst haben muss und so, ne? Das ist einfach nur auch eine aufgesetzte Illusion. In Wirklichkeit sind die Leute auch ja von Gott und spielen halt so. Ne? Und bestimmt, du kennst auch muslimische Leute, die nicht so sind, die das verstanden haben. Ne? Was ist denn damit gemeint, Allahu Akbar? Heißt nicht, dass ich direkt die Pistole raushole und dann den da erschieße, nur weil er kein Muslim ist? Nein. Das ist alles gehört zu diesem Spiel und deswegen ist das so manchmal nicht begreifbar oder manchmal nicht akzeptabel. Aber ich akzeptiere das, weil ich weiß, in diesem Mörder war ja kein anderer wie Gott und er hat diese psychopathische Handlung überhaupt produziert in seinem Kopf und dann denkt er ja, er hat das gemacht. Es gibt einige, die dann so denken, dass nicht Gott das durch mich gemacht hat, sondern er. Und die werden dann zu schizophrenen Kandidaten. Also das ganze Gegenteil dann davon, ne? Ja. Aber derjenige, der sagt, ich bin unschuldig, der hat recht. Er ist auch unschuldig. Ja. Aber wenn du sagst, moralisch, Deepak, ne? Vom moralischen Aspekt, da sage ich dir ganz ehrlich, finde ich das auch schrecklich. Also ich kann beide Sachen sehen. Ich kann das sehen, dass das durch absolute Gott ist gewesen und nur Gott. Aber auf den relativen Aspekt, natürlich ist das schrecklich. Ich würde das nicht machen. Zum Beispiel. Krishna hat niemals gesagt, oder Jesus, töte den, weil er eine andere Sekte hat. Nein, man muss das immer richtig interpretieren für sich. Was haben die denn wirklich so vermittelt? Ne? Und Krishna oder Jesus oder Buddha, die haben vermittelt, dass Dualität ist da, aber das sind wir nicht. Das heißt, es kann ja sein, dass einer einen tötet, aber wir müssen das vom Standpunkt des einen Seins sehen, was der Mensch ja nicht kann. Das ist darum geht's. Zum Beispiel, es gibt viele Leute, die sich, wenn irgendwas passiert, fokussieren, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Der muss verurteilt werden. Der muss bestraft werden. Weißt du, ich würde gar nicht so agieren. Ich würde agieren und schauen, okay, egal wer das gemacht hat, das spielt für mich keine Rolle. Wie können wir das vermeiden? Wie ist das überhaupt passiert durch diese Person? So, ne? Und da lösungsorientiert ist heutzutage sehr wenig geworden, mehr halt so mit Finger zeigen und du bist schuld und da, du musst so. Das bringt einen nicht weiter. Was passiert denn in den ganzen Leuten, die Mörder sind? Die erzählen ja selbst rückblickend, erzählen die ja selbst, das könnt ihr auf YouTube und so sehen, diese brutalen Mörder, ich war da und dann kam dieser Impuls und der hat mich dazu verliehen. Guck mal, die sagen genau das, was Ramesh gesagt hat. Da war etwas da, spontan, und das hat in mir Zorn ausgelöst, und dann habe ich zur Pistole gegriffen, die getötet, und danach war aber dann so, ja, jetzt ist gut. Also jetzt bin ich wieder im Frieden. Ja, genau das ist das, was er vermittelt hat, Ramesh. Ja. Das heißt, sogar ein Serienmörder kann mehr erwachter sein als einer, der auf jetzt TV gerade schaut. Nur als Beispiel. Oder einer, der meditiert. Ja, weil der hat verstanden, das war im Moment. Danach, wo er diese Leichen gesehen hat, dann war er beruhigt. Also er lebt im Moment und zieht da, und es gibt so viele Menschen, die ich angeschaut habe, die diese Sache sagen, Corinna. Dass ich bin nicht schuld. Ich wurde wirklich getrieben von oben, dass ich das machen muss. Weil, angenommen zum Beispiel, der hatte seinen Teufel oder der wollte das. Ja, und guck, und jetzt ist das nur an uns Menschen, die in Illusion leben und sagen, das kann doch gar nicht sein. Das ist Quatsch, was der da erzählt, den Gottesnamen. Welcher Gott lässt das zu? Ja, dein Konzept von Gott kann ja was anderes sein. Deswegen, mein Konzept ist ja was anderes. Im Hinduismus redet man immer vom unpersönlichen Gott. Dein Gott kann natürlich einer sein, der da oben sitzt und sagt, das Gute und Böse, und dann, wenn Böse in wieder Hölle und gute Sachen kommen in den Himmel. So ein Gott, von denen spreche ich gar nicht.
Heide Nira schreibt, danke lieber Deepak. Genau. Und Frog Moni schreibt, es spielt sich, wie es sich spielen soll. Alles ist ein göttlicher Plan.
Ja. Und niemand kann diesen Plan wissen.
Zum Plan gehört aber dann bestimmt auch, wenn man das nicht gut findet, ne? Und wenn man
Ja, richtig.
Ja, was dagegen tut.
Das ist das Ego. Was will diesen Plan umändern?
Nein, ich meine jetzt, wenn jetzt hier wirklich Leute umgebracht werden, wo du eben drüber gesprochen hast, dann gehört es auch dazu, zu sagen, ja, das nicht einfach so hinzunehmen. Gegebenenfalls.
Ja, richtig, genau, richtig, ja. Und dann gibt's Leute, die umgebracht werden, dessen Opferfamilie den Mörder im Arm nimmt und sagt, Gottes Wille war, dass mein Sohn durch dich getötet werden musste, weil seine Zeit abgelaufen war. Solche Leute gibt's auch, aber weniger. Ja, die meisten sind dann also sehr zornig, wütend und kommen mit sich selbst nicht klar. Ne? Warum das so passiert ist. Ich meine, viele in meinem Taxi, auf meiner Taxiarbeit gibt es viele, die durch Krebs oder andere Krankheiten verstorben sind. Dann kommen die nicht damit klar. So, die weinen und die sogar Leute, die jahrelang schon verstorben sind, die trauern immer noch nach. Also das ist immer, weil nicht, weil die dafür was können, sondern das ist, weil das der Plan ist für die. Die können nicht anders. Die müssen immer weinen oder mit sich miserabel sein. Das ist so.
Ja.
Ne?
Karin Anna schreibt, Schwerverbrecher könnten durch Vipassana for Prisoners Umkehr durch Erleuchtung erfahren. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Vipassana for Prisoners.
Kannst du das einmal nochmal langsam dann vorlesen?
Schwerstverbrecher konnten durch Vipassana Umkehr durch Erleuchtung erfahren.
Ja, das kann, okay.
Mehr steht da nicht.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß nicht genau, was Vipassana ist. Ich glaube, Leere, also meditieren, dass Leere da ist, weil Leere sind wir. Vipassana, ich habe da immer solche Wörter, höre ich immer, aber genau immer kann ich nicht zu jedem was sagen. Deswegen, das kann sein, ja. So wie es Leute gibt zum Beispiel, die Soldaten waren und die dann zu buddhistischen Mönche geworden, im Buddhatum, diese Mönch im Celibacy, Monk Celibacy, Zölibat, genau, Zölibat angenommen haben. Ganzes Leben nicht mehr masturbieren, keine Frauen, nur Spiritualität, Leben für Gott, Sterben für Gott. So meine ich das. Ja, solche Leute gibt's auch. Also die dann transformiert sind von so nach so. Das meinst du, glaube ich. Aber ich kann dir nicht sagen, was jetzt Vipassana ist und ob das dann Erleuchtung zur Erleuchtung geführt hat. Aber ja, möglich ist alles. Ja, es gibt sogar Leute, die beim Sex Erleuchtung erlangt haben, habe ich gehört, und beim Sterben oder beim bei den skurrilsten Dingen, die wir uns vorstellen können. Ja, gibt es alles. Ja. Plötzlich, zack, und ja.
Jeanette Nicole schreibt, Ich denke nicht, dass es göttlich ist, zu töten. In der Bibel steht schon, du sollst nicht töten. Das Ego tötet, aber niemals das Göttliche. Punkt.
Ja, dann ist das so für dich. Dann ist das deine individuelle, konzeptuale Wahrnehmung. Dann ist bestimmt für dich auch ein Teufel da, der sowas dann macht. Weil Gott macht ja sowas nicht, das kann nur dann der Teufel machen. Aber genau, das ist genau, was ich gesagt habe. Hier ist immer dieser das sind nur Konzepte. Das muss für den einen nicht stimmen. Aber wenn das für dich stimmt, dann ist doch super.
Narashima schreibt, Hi Deepak, ist deine Aussage die, dass der freie Wille Gottes Wille ist und damit ist alles Gottes Wille?
Ja, richtig. Genau richtig.
Karin Anna schreibt, Isira aus Australien erlangte Erleuchtung während eines schweren Missbrauchs.
Ja, so wie es passiert. Also durch Satsang gibt es auch einige, die Erleuchtung erlangen. Ja. Aber das ist dann nur einer von Hunderttausenden, der dann, deswegen steht das in der Bhagavad Gita, steht das so, Krishna sagt, von Tausenden von normalen Menschen, normalen weltlichen identifizierten Menschen, wo das Ego da ist, also die in Illusion leben, gibt es einen spirituellen Suchenden. Und von 1000 spirituell suchenden Menschen gibt es nur einen, der mich im Prinzip kennt. Das heißt, der Gott in Wahrheit kennt. Und so ist das. Deswegen, das kann überall passieren.
Dann hat Nicole noch mal zum Töten. Nein, es ist nicht der Teufel, es ist das geglaubte Ego.
Ja, und woher kommt das geglaubte Ego? Ich stimme dir zu, Jeanette, wie hieß die?
Nicole.
Jeanette, Nicole, ich stimme dir dazu, wo du sagst, Gottes Absicht ist nicht zu töten. Ja, das stimmt. Weil das gibt es im Hinduismus so, vielleicht kennst du das, neben Shiva, der eine Gott, steht immer, wenn du im hinduistischen Tempel reingehst, Ganesha, also der Mensch mit Elefantenkopf, so Ganesha. Und das, der repräsentiert Tierliebe, Mensch zu Tier, die Liebe zum Tier und nicht zu töten. Also alle Lebewesen so lassen, wie die sind und sie zu akzeptieren mit Liebe. So. Aber was siehst du heutzutage? Ist das so der Fall? Nein. Deswegen ist das Gottes Plan. Aber im absoluten Sinne, also das Absolute macht es nicht extra, dass Kühe getötet werden. Macht es nicht extra. Das ist der Punkt. Also die Betonung liegt auf extra. Ja. Und das ist zum Beispiel das Konzept von Ganesha. Oder das, warum Shiva eine Kuh, man sagt Nandi, er hat auch eine Kuh vor sich. Und warum ist das so? Oder Krishna, warum hat Krishna überhaupt mit Kühen da seine Hymne, Flöte, auf die Hymne auf der Flöte gesungen und so? Warum sind alle Tiere zu ihm gekommen? Das hat alles seine Bedeutung. Aber alles Konzepte. Ja, aber wenn du mich fragst, ich würde gar nicht auf die Gedanken kommen, weil das in der Person nicht hier drin ist, ein Tier zu töten oder irgendwas zu töten. Nein, das geht nicht. Ja. Und ja, das gehört zu den Qualitäten, zu Gott. Aber hier ist immer, was nennst du Gott? Was ist für dich Gott? Das ist alles Konzepte hier. Das ist nur ein Austausch unserer Konzepte. Wichtig ist das tatsächlich so, erfahrende Realität für einen? Das ist das Wichtige. Alles andere, wir können über viele Sachen reden, aber Satsang bedeutet, mit wenig viel erreichen. Mit wenig Rede, viel Wirkung. Das ist so mein Motto. Aber ich stimme dir zu. Töten ist nicht unbedingt gut. Aber hat seinen Sinn. Für mich. Für dich hat es keinen Sinn. Das macht bei dir keinen Sinn. Also töten macht Gott nicht. Ich stimme dir zu. Ich akzeptiere ja deine Meinung. Ich respektiere sie, aber für mich stimmt das nicht. Ist nicht schlimm. Ich komme dir da entgegen, wo du sagst, töten mit dem Aspekt, also Tiere töten zum Beispiel, habe ich dir jetzt gerade erklärt, im Hinduismus oder generell Sachen töten, Menschen töten. Natürlich ist das nicht angenehm. Aber die Frage ist immer, wer macht das? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Wenn du möchtest, beantworte die Frage. Mit wer macht das Ego? Ich stimme dir zu. Es ist das Ego in einem, was meint, besser zu wissen, Macht zu haben. Aber wer macht das? Woraus besteht das Ego? Wer macht das?
Bob Moni schreibt, Gott ist reines Sein, absolute Stille.
Ja, wenn das dein Konzept ist, dann stimme ich dir zu. Ja.
Karin Anna schreibt, ist denn nicht der Kern aller Religionen die Liebe, die Güte?
Ja, richtig. Ja, das ist, was ich auch erklärt habe mit Krishna. dass Leute, so wie Krishna oder Buddha oder Jesus, sind direkte Inkarnationen von Gott und die kommen auf dieser Erde, um die Güte wieder herzustellen, zu stabilisieren. Wenn das Böse Überhand genommen hat, dann kommen die, um die Güte wieder zu stabilisieren, dass das beides ins Gleichgewicht wiederkommt. Und das ist Güte ist auf jeden Fall eine Qualität Gottes.
Dann Nicole noch mal zum Ego. Es macht die geglaubten Gedanken eines Egos. Das Ego besteht aus geglaubten Gedanken.
Jetzt frage ich dich, wer denkt dann diese geglaubten Gedanken? Mein Konzept ist, Nicole, dass der Mensch unfähig ist, wenn es nicht die eine Energie in dem Menschen wäre. Dann ist der Mensch unfähig, eine Leiche, wenn da keine Energie ist. Wer glaubt also diese Gedanken? Der Mensch? Oder ist es doch die Energie in dem Menschen, die diese geglaubten Gedanken produziert?
Sohne schreibt, alles ist Gottes Wille. Da kann ich mich eigentlich zurücklehnen und in Frieden sein, da es keinen Schuldigen gibt. Aber mich triggern dennoch manche Menschen.
Wie gehst du damit um, mit den Triggern? Was du zuerst gesagt hast, das ist die einzige Möglichkeit, sein Leben in Frieden und in Harmonie zu genießen. Mit beiden Sachen, Schmerz und Freude.
Deepak, ist es denn so, dass das Ego sich von Gott abgewendet hat?
Das ist nur, weil die Illusion so stark ist in einem und die denkt dann so. Die Spaltung, die Trennung ist darum da oder passiert darum, weil der Mensch nicht in der Lage ist, wahrzunehmen. Nur wahrzunehmen, was in ihm geschieht und außen geschieht. Wenn das passiert, dass der Mensch nur wahrnehmen tut, dann wird er in einigen Augenblicken schon diese Illusion als Illusion erkennen und dann bleibt nur das eine, was die ganze Zeit da ist.
Also zum Beispiel fühlen, ohne was zu tun.
Tun kann passieren, aber erstmal gilt es, dieses stille, ewige Sein, die Präsenz in sich selber, dass ich existiere, das erstmal bewusst wahrzunehmen. Und aus dieser Essenz entspringen alle Handlungen, spontan, durch dich. Spontan.
Ja, da muss man muss das ja erstmal wahrnehmen können.
Genau, und das ist auch wieder diese Illusion, die sagt, man muss das ja so machen können. Ne? Oder man muss das, Gott ist noch ganz weit entfernt von mir. Alles das ist Illusion. Das ist alles dieses Ego, was dir sagt, dieses Gefühl gibt, Yvonne muss noch so viel machen, damit die Yvonne dann mal erleuchtet. Das ist auch Ego alles. In Wirklichkeit ist, du bist gerade Yvonne. Und das eine Ego in Yvonne denkt sich ihr eigenes Leben, dass sie Yvonne ist. Nur Yvonne ist. Also es gibt kein Gott. Es gibt nur Yvonne, das ist echt. Und ich suche jetzt Gott. Weil Yvonne hat keinen Gott. Da fehlt also was. Das, was da fehlt, das ist einfach Erleuchtung. Erleuchtung, die dir dann zeigt, da fehlt überhaupt nichts. Alle Geschichten, die ich geglaubt habe, die ich bin, das ist alles Illusion gewesen. Ich bin das eine, was die Geschichte gesagt hat, dass ich da suchen muss und dann finde ich das irgendwann. Alles das, Yvonne, ist Illusion. Gott spielt sich in jeder Person. Das heißt, du bist ein Lichtfunke von dem eigentlichen Licht. Ich auch. Wir alle. Nur sind wir in unterschiedlichen Egos, also Kostümen. Ja, das ist der Unterschied. Und das Ego denkt sich sein eigenes Leben. Ja. Wenn du still bist und keine Frage hast in deinem Verstand, dann wirst du erkennen, wo ist denn dieses Ego, was meint, getrennt zu sein von Gott? Oder was meint, man muss da was machen, um dass ich Gott erlange. Ja, wenn das einmal ganz...
Dann ist da nichts. Aber ich weiß auch mal, dass ich das nicht wusste. Und da frage ich mich, wie...
Genau,
wie ist das passiert, dass das klar ist? Und gibt es doch irgendwie da Rezept?
Genau, das ist, wenn das Ego kurzzeitig abwesend ist, vollständig, und dann scheint deine Essenz durch Yvonne, das ist verstanden, ne? Ja. Aber dann kommt das Ego und sagt, warte mal, aber diese Konzepte und länger, ich will diese Zeit in Länge ziehen, diese friedensvolle Zeit. Also das ist alles Ego. Und jetzt sagt das Ego, mein Gott, ich will aber gar nicht da sein. Wie, welcher Mechanismus unterbricht mein Frieden?
Ja, ich habe das schon verstanden. Ich frage das aber auch für andere auch mit. Also, ja, egal.
Nein, nicht egal. Das ist sehr wichtig, was du da sagst. Das ist sehr wichtig.
Ja, warum muss ich gar nichts fragen eigentlich? Nur,
ja. Genau. Genau, guck mal, das ist diese scheinbare Zufriedenheit, aber dann ist immer noch etwas da, was sagt so, muss man sich jetzt nichts fragen? Oder ist da noch was? So ging es mir auch. Ich dachte auch, okay, da ist nichts. Ist das alles jetzt? Kommt da noch was? Oder ist das so, das ist das und fertig? Ja, das ist sehr wichtig, dass wir darüber reden. Ja, und das Ego sagt dann, ich bin noch unzufrieden. Irgendwie muss da noch Feuerwerk, bisschen so, ja, nichts. Damit kann das Ego nichts anfangen, weil das Ego ist so ein trickreicher Mechanismus. Das kann nur passieren, wenn das Gottes Wille ist, dass das für ewig abwesend bleibt.
Soll ich mal weiterlesen?
Ja, gern.
Jeanette Nicole schreibt, glaube keinen Gedanken. Und dann noch Papaji, Mochi. Jeanette Nicole schreibt weiter, in der absoluten Präsenz gibt es nur Frieden. Von Fukmoni, vielen lieben herzlichen Dank. Karin Anna schreibt, alles als Gottes Willen zu interpretieren, ist das denn nicht Fatalismus?
Ja, Fatalismus, weil du das so siehst. Ich helfe dir. Karin, war das?
Karin Anna.
Karin Anna, du hast zu jeder Zeit den freien Willen zu entscheiden, was du auch immer möchtest. Das kannst du nicht abstreiten. Du kannst zu jeder Situation, die dir passiert, zu jedem Ereignis, zu jeder Sache kannst du dich frei entscheiden. Stimmt das? So, wenn das stimmt, wo ist dann der Fatalismus da in dieser Belehrung, also in dieser spirituellen Belehrung? Nur, weil nur Gottes Wille da ist. Das stimmt nicht. Absolut gesehen ja, aber relativ gesehen kann die Person Karin Anna sich immer dagegen entscheiden. Gegen Gottes Wille. Das kannst du. Das ist ja der freie Wille. Das kannst du tun. Dich stoppt nichts. Damit spreche ich jetzt alle an. Euch stoppt nichts, das zu tun, was ihr wollt zu tun. Wer stoppt euch denn schon? Aber, das Aber, danach, was ihr da denkt, aus der Handlung zu bekommen, war nicht in eurer Hand. In niemands Hand. Nicht mal in meiner. So. Und da fatalistisch gesehen ist, okay, dann kann ich ja nichts mehr machen. Das ist Fatalismus, das meinst du ja gerade. Okay, wenn der freie Wille Illusion ist, dann kann ich ja nichts mehr machen. Dann ist ja alles Gottes Wille und alles vorherbestimmt. Ist fatal. Nein, du kannst immer noch mit diesem Verständnis agieren, dass alles ist Gottes Wille, aber ich kann immer noch mich dagegen entscheiden oder etwas tun. Das kannst du immer noch. Aber du wirst dich immer wieder dann darin finden, frustrieren, weil die Ergebnisse, die Früchte, die mit deiner Handlung kommen, nicht in deiner Hand sind und immer anders sind. Und irgendwann ist die Frustration so groß, dass du dich komplett Gott hingibst, also komplett surrenderst. Surrender ist in Englisch bedeutet hingeben. Und dann wird keine Frustration mehr da sein oder kein Fatalismus mehr da sein. Fatalistisch wäre das nur, wenn ich sagen würde, du musst das akzeptieren, was Gottes Wille ist. Sage ich gar nicht. Ich sage, akzeptier das, wenn du das kannst, dann bist du happy. Aber wenn du das nicht akzeptieren kannst oder sagst, ich habe damit Probleme. Dann tu doch das, was du fühlst zu tun in die einer Situation. Das kannst du machen. Da stoppt dich niemand. Ich hoffe, du hast das, ihr habt das verstanden.
Es gibt noch Kommentare im Chat von Frog Moni, alles ist Illusion. Dann weiter Christa Maria K. Das Ego ist ein trickreicher Mechanismus. Ja, auf jeden Fall.
Ja, schöne Grüße an Christa Maria K.
Sohne schreibt, bei mir läuft es parallel. Auf der einen Seite die Erkenntnis, dass alles Gottes Wille ist. Auf der anderen Seite noch Emotionen wie Ärger oder Trauer, die ich einfach wahrnehme.
Ja, vollkommen richtig. Hatte ich auch. Das ist genau das, was Gott will in dem Moment. Ich sage nicht, wenn du erleuchtet bist, dass du keine Trauer mehr empfinden kannst oder Emotionen. Die werden immer noch auftauchen. Aber das ist richtig, was du erzählst. Ja. Vielleicht hilft dir das auch, wenn ich das so sage. Jeder Mensch ist frei zu entscheiden in einer Situation, was er haben möchte. Tue so, als würdest du dich für etwas entscheiden, mit dem Verständnis, dass du nichts entschieden hast. Dass das, was danach passiert, schon bereits vorherbestimmt ist. So kannst du ja angenehm damit leben, finde ich. Die Frau, die Fatalismus gesagt hat. Das geht an die Frau. Tue in einer Situation genau, was du fühlst, was richtig ist zu tun für dich oder was du möchtest aus der Situation. Und danach setz dich entspannt hin, beobachte, was danach passiert. Mit dem Verständnis, so dass du sagst, ich habe mich für etwas entschieden, scheinbar, ich tue so, dass ich mich jetzt für etwas entscheide, mit dem Verständnis, wenn das Verständnis da ist, dass ich das gar nicht gemacht habe, dass das einfach passiert ist. Und jetzt beobachte ich, was danach passiert. Wenn du das beobachten kannst, dass dein Leben in dir und durch dich passiert, dann ist das ganze Problem weg. Ich hoffe, du hast das so verstanden, wie ich das gemeint habe. Und nimmst das mit locker und Gelassenheit und Entspanntheit. Okay, jetzt ist mir das passiert, jetzt entscheide ich mich für etwas, spontan ist das passiert. Ich tue so, dass ich mich entschieden habe, ich weiß aber, ach, das ist mir spontan passiert, habe ich nicht vorher gewusst. Jetzt warte ich mal ab, was passiert dann aus dieser Handlung. In der Zwischenzeit, wo die Früchte der Handlung kommen, passieren mir nochmal Situationen, in der mache ich das gleiche Spiel von vorne. Und das ist Leben.
Die letzte Frage von Narashima kommt für heute. Was verändert sich, wenn klar ist, dass alles Gottes Wille ist?
Dein Gefühl des persönlichen Machens, die Täterschaft, der Handelnde, verschwindet. Und Frieden ist da. Frieden mit dir selbst. Und Frieden mit anderen. Mehr kannst du auf dieser Welt nicht erlangen. Absoluter, beständiger, ewiger, unberührbarer Frieden, der dich nie verlässt, weil er dich noch nie verlassen hat. Unsterblichkeit wird kommen, Zeitlosigkeit wird kommen, Frieden wird kommen. Alles das sind diese Sachen, die dann danach passieren. Wenn du mich fragst, auch eine Einfachheit, eine Gelassenheit durchs Leben zu gehen, aber ganz gelassen, ohne Gestresstheit, einfach das Leben, wie es ist, darin zu verweilen. Om Shanti. Om, der Sound, der alles kreiert hat. Und Shanti, Frieden. Das wird passieren. Mit zwei Wörtern geschrieben. Daher, wo du kommst, das wird dir bewusst sein und das ist Frieden. Bewusstsein ist Frieden, Existenz, Freude. Sat Chit Ananda. Sat war Existenz, Bewusstsein und Freude. Das wünsche ich euch allen. Und das war ein sehr schöner Satsang. Dankeschön. Dankeschön, Devasetu. Dankeschön jetzt TV-Team, Dankeschön Yvonne, Corinna. Möget ihr immer so gesegnet sein und möget ihr alle guten Sachen zu euch passieren. Erleuchtung, Freiheit, spirituelle Freiheit und ihr diesen Service weitermachen. Spendet an jetzt TV, das ist meine Bitte. Und wenn euch etwas gefallen hat, nehmt das mit. Wenn nicht, lasst es da. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bis zum nächsten Mal.